So, ein Grund, warum ich heute Morgen so spät dran war, war, dass ich mich dann kurzfristig noch entschlossen hatte, doch noch eine PowerPoint-Präsentation zusammenzubasteln. Es sind ganz einfache Textbilder, also gar kein Bild da, sondern es ist einfach nur der Text und so ein bisschen zum Mitverfolgen, wo wir gerade sind. Und weil ich mich einem ganzen Kapitel widmen will, Jesaja 55. Es ist kein langes Kapitel, aber ein ganzes Kapitel. Und wenn man den Text ein bisschen mitlesen kann und ein paar kleine Gedanken, ist eben hilfreich. So, genau, ein himmelweiter Unterschied. So habe ich es mitgenannt. Und vielleicht noch eine Vorbemerkung oder noch eine zweite Vorbemerkung mit dazu. Als wir die Woche kurz Mailverkehr hatten im Blick auf die Predigt heute, war ich noch unsicher, ob ich dabei bleibe. Also ich hatte schon das im Sinn, dass ich mich auf Jesaja 55 einlasse und war mir aber noch nicht so sicher, wo meine Gedanken mich so hinführen. Und dann habe ich in der Mail die schöne Antwort gekriegt, dass Gott mich da führen wird in meinen Gedanken, so mit einer ganz grundsoliden Zuversicht, das wird schon Gott schenken. Und das finde ich gerade so was Spannendes, ne? wie das so geschieht, dass unsere Gedanken und Gottes Gedanken zueinander finden, in Einklang kommen. Und dort, wo das passiert, dass unsere Gedanken und Gottes Gedanken so eins werden, da kann ganz Wunderschönes mit entstehen. Und heute Morgen habe ich jetzt irgendwie gedacht, ach, schau, ich habe ja nur den ganz kleinen Teil vom Gottesdienst. Ich habe schon mal angekündigt, was ich machen will. Aber dass da der Geburtstag vom Staat Israel oder die Gründung damit war, das habe ich nur so ganz am Rande wahrgenommen. Und dachte, das passt wunderbar auch zu diesem Text mit dazu, Jesaja 55. So, es ist ja eine Verheißung, oder also Jesaja ist ja ein Prophet in Israel, der seinem Volk zunächst viel Gericht zu predigen hat, aber dann auch Verheißungen mitzugeben hat. Da hat es wunderbar dazu gepasst. Und auch dieses Heimat finden, einen Platz finden, die Seele wird satt, sind durchaus alles Stichworte, die da sind. Ich dachte, in den Liedern und auch in den Eingangsgedanken, da ist schon vieles aufgetaucht, was eigentlich eng verzahnt ist, jedenfalls mit den Gedanken, die Gott mir geschenkt hat oder die ich mir gemacht habe. So ganz sauber kann man es ja nicht auseinandersortieren und muss man auch nicht. Es ist einfach so die Art Gottes, dass er durch uns wirkt. Er redet zu uns, das macht etwas mit uns und wir geben es weiter. So, ein himmelweiter Unterschied. Ich bin auf Jesaja 55 gekommen, jetzt muss ich schauen, in welche Richtung muss ich denn klicken? Ach, da hoch wahrscheinlich, ne? Ne, dahin. So, genau, das muss ich jetzt noch rausfinden, wie ich das mache. Wupp. Nach rechts habe ich probiert. Ah, da ist Komma, habe ich jetzt zweimal. Ja, wunderbar. Ah, also noch ein Versuch. Also wo muss ich hinzielen? Einfach, genau. Jetzt gehe ich, genau. Jawohl, jetzt haben wir es. Genau, dann habe ich die Sicherheit. Also wegen den beiden Versen. Zunächst einmal, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Ich weiß nicht, ob es für euch ein vertrauter oder bekannter Vers ist. Es ist durchaus einer, der manchmal auf Postkarten stehen kann, auf Jahresloskärtchen, der immer mal wieder auch zitiert wird. Und irgendwann habe ich mich mit dem Vers auch mal beschäftigt und habe dann die Verse davor auch mit dazu gelesen. Und da heißt es dann, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihm zu, solange er nah ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und auf einmal war das so, dass ich mit diesem Vers ein Aha-Erlebnis verbunden hatte. Denn in der Regel ist mir dieser Vers über Gottes Gedanken und unsere Gedanken vor allem in dem Zusammenhang begegnet, dass Menschen sagten, ich weiß einfach nicht, was Gott denkt und was er tut. Das, was ich erlebe, passt irgendwie nicht zu dem, was ich mir vorgestellt habe, was Gott tun wird. Es ist nicht das, worum ich Gott gebeten habe. Irgendwie geht das bei mir alles nicht so richtig auf. Aber, und das will ich so ganz positiv so konnotieren, aber dann die Zuversicht, Gott wird schon wissen, was er tut. Ich will ihm vertrauen. In dem Zusammenhang habe ich oft diesen Satz zitiert gehört. Und auf einmal wurde mir klar, der Gedanke, dass Gott manchmal rätselhaft ist, dass er verborgene Dinge tut, der ist ja nicht ganz falsch, das ist ja schon auch so. Nur hier, an dieser Stelle, geht es überhaupt gar nicht darum, sondern wenn Gott sagt, oder Jesaja im Namen Gottes, Gottes Gedanken sind so wie der Himmel gegenüber unseren Gedanken, die auf der Erde verhaftet sind, dann lädt er trotzdem dazu ein, lass doch die einen Wege los, verlasst sie und nehmt die anderen. Also verlasst eure eigenen Gedanken, nehmt Gottes Gedanken. Kehrt von euren Wegen um und geht auf Gottes Wegen. Das ist das, was hier steht. Sonst bräuchte Jesaja ja nicht aufrufen dazu, der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen, sondern er soll umkehren. Nämlich nicht mehr die Wege, die der Gottlose begeht oder der Übeltäter, sondern jetzt die Wege, die Gott vorzeichnet. Und damit man die Wege gehen kann, die Gott zeigt, müssen sie ja auch offenbar sein. Man muss sie ja kennen, man muss sie ja auch gehen können. Sonst wäre man ja gar nicht in der Lage, dorthin umzukehren. Also ist das natürlich nicht falsch, dass Gott manchmal Dinge tut und dass er auf geheimnisvolle Art und Weise handelt. Nur an dieser Stelle, oder dieser Vers ist an der Stelle falsch eingesetzt oder falsch zitiert, wenn man so möchte. Denn hier geht es um das, was Gott offenbart hat. Das, was er klargelegt hat, wie er sich gezeigt hat. Da geht es um das, was er schon geredet hat, was man verstehen kann. Und seine Einladung ist, folge dem nach, geh in diesen Wegen, die ich dir gezeigt habe. Nimm sie in Angriff, tu das, was ich dir sage. Das ist die ganz konkrete Einladung und das war so mein erstes Aha-Erlebnis. Jetzt muss ich selber schauen. Ah ja, genau. Ich habe das nochmal unterstrichen, ein paar Worte mit drin vorgehoben, was mit dem Aha-Erlebnis für mich verbunden war. Und so habe ich es dann formuliert. Gottes Wege, sie sind konkret und seine Gedanken sind offenbar. Das war schon länger in meinem Leben ein Aha-Erlebnis. Das hatte ich mit diesem Vers verbunden. Und eine kleine Anekdote hatte ich noch mit dazu. Ich bin einmal von der christlichen Zeitschrift, von der Redaktion angefragt worden, ob ich nicht einen kleinen Artikel schreiben würde für die Zeitschrift über Verse, die man so gern missversteht, die oft falsch verstanden wurden. Und da hatte ich sofort das im Sinn, weil das eben mein Aha-Erlebnis war und habe das vorgeschlagen und ich bin auf völliges Unverständnis gestoßen. Genau, das wäre doch ganz klar, was da steht, aber es war eben in dem ursprünglichen Sinn gemeint, ja, die Gedanken Gottes sind halt rätselhaft. Und ich habe mich da berumpeln lassen und bin dann einen anderen Weg gegangen und habe mich dran festgehalten und habe im Nachhinein gedacht, was für eine verpasste Chance. Da hätte ich jetzt was wirklich Gutes dazu sagen können. Aber deshalb habe ich so meine kleine Geschichte mit diesem Kapitel und das war jetzt so in meinen Gedanken wieder mit drin bei der Frage, worüber kann ich predigen, was habe ich mit zu sagen. Und dann ist so, dann habe ich mich da dran gemacht, oder haben mir das schon länger vorgenommen und jetzt ist es eben konkret geworden. Und ich habe einen Vollzeitjob und nehme mir Zeit zum Predigen. Eigentlich habe ich ja gerade ganz viel Zeit, eigentlich, genau, als Berufsschüler, als Umschüler. Das ist eine gemütliche Zeit in meinem Leben bis jetzt gewesen. Also ich bin Vollzeit am Lernen, das überfordert mich überhaupt gar nicht. Also ja, es ist schön, genau. Es geht nicht jedem gleich so, ne? Aber also mir liegt es und das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Nur jetzt gerade diesen Monat bin ich im Praktikum. Da war ich jetzt im Dezember schon mal, bin jetzt wieder bei Endressenhauser und lerne jetzt Woche für Woche neue Abteilungen kennen. Und jetzt bin ich gerade also ganz drin. Nicht, dass ich was tue, ich arbeite gar nicht so viel, sondern ich sitze drin und versuche zu lernen und zu verstehen, die Abläufe, die Zusammenhänge, wie geht das, also ich lerne jetzt so die kaufmännische Seite, ich war schon mal dort und damals bin ich einfach gelaufen, ne? Ich lerne ja Fachkraft für Lagerlogistik und da habe ich einfach Dinge hin und her getragen, sage ich mal, das war mein erstes Praktikum und jetzt lerne ich die kaufmännische Seite dazu, jetzt gucke ich auf Bildschirme und Transaktionen und versuche zu begreifen, was da hinter dem Bildschirm passiert, wenn man da Dinge eintippt. wie die Nummern und Zahlen aufeinander bezogen sind und wie das mit dem zu tun hat, was dann jemand von A nach B trägt oder zusammensetzt, wie das so ineinander fließt. Und das fordert mich tatsächlich unheimlich heraus. Von daher bin ich da mit meinen Gedanken ganz voll gewesen. Und zwar nicht ganz einfach, sozusagen da so ein Kopf und Herz frei zu haben. Von daher war es jetzt schön, dass jetzt auch ein langes Wochenende noch war. Und ich habe auch ein langes Wochenende tatsächlich gehabt. So, genau. Das Schlenker. Und jetzt mit dem Beschäftigen. Als ich da dran bin, habe ich dann zuerst gemerkt, erst einmal hatte ich ja diesen einfachen ersten Aha-Gedanken. Und als ich mich dann mit diesem Text beschäftigt habe, ist er mir, wie es oft so geht, wenn man dann die biblischen Texte liest, und gerade im Blick darauf, was kann ich weitergeben, was möchte ich sagen oder was sagt Gott mir eigentlich da drin, dann merke ich immer zuerst, es wird erstmal fremder. Das rutscht mir erstmal weiter weg. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn ihr im Bibelgespräch das lest und sagt, so, jetzt kommt der Teil, wo es praktisch wird, aber das fordert uns heraus. Oder an andere Stellen werden euch auch herausgefordert haben. Immer dann, wenn wir versuchen, die Bibeltexte anzuwenden, wenn wir sagen, was kann man daraus lernen, dann merken wir oft, wie das zuerst fremder wird. Gerade wenn es konkret werden soll. Was ist denn hier jetzt eigentlich gemeint? Worum geht es eigentlich ganz konkret in diesem Kapitel? Und ich sage schon, das ist ja Jesaja, der zu Israeliten spricht. Und das in einer ganz anderen Zeit, als wir heute sind. Und wie ist das jetzt mit dem verknüpft, wo wir heute stehen und was wir sagen können? Und mit dieser Beschäftigung und erst dem Verschwimmen und dann dem Suchen, habe ich dann doch nochmal dann habe ich wie so oft auch wieder zwei kleine neue Aha-Erlebnisse gehabt. Das sind jetzt keine so, also das sind keine tiefschürfenden neuen Erkenntnisse. Ich war einfach nur überrascht, sozusagen, dass ich so einfache Gedanken auch hier wieder gefunden habe. Aber jetzt zeige ich es euch, wie ich es meine. Jetzt müssen wir an den Anfang, jawohl, genau. Jetzt gehen wir durchs Kapitel sozusagen durch. Ich habe hier mittendrin angefangen, es hat 13 Verse, dann habt ihr da so einen Überblick mit drin. Und jetzt gehen wir einfach durch. Es beginnt mit, auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch, ihr braucht nicht zu bezahlen. Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet. Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Zu wem redet Jesaja? Was bietet Gott da konkret an? Wozu lädt er ein? Durstige und Hungrige sind da angesprochen. Und wenn ich Jesaja in den hinteren Kapiteln lese, dann ist für mich das immer zuerst die babylonische Gefangenschaft als Situation, in die das mit hineingesprochen ist. Da denke ich zuerst mit dran. Auch wenn Jesaja ein ganzes Stück ja vorher gelebt hat. Und da hängen dann auch schon wieder einige theologischen und Fragen mit dran. Wer ist der Jesaja? Wann hat er das gesprochen? Sind es womöglich zwei verschiedene Propheten, die da in einem Buch zitiert werden? All solche Dinge werden da immer wieder diskutiert, weil sich die Bibelausleger, die Menschen, die das Wort Gottes lieben, immer darum gemüht haben, so wie wir das jetzt auch tun. Sagen, wenn Gott hier etwas zu sagen hat, dann will ich verstehen, was hat er damals zu sagen gehabt, damit ich auch gut verstehe, was hat er mir heute zu sagen, dass ich nicht auf einen Irrweg, auf einen Holzweg mit hinkomme. Und tatsächlich bleibt das tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich traue mich da nicht ganz sicher zu sagen, das und das ist es konkret. Jesaja spricht genau in diese Situation mit hinein. Aber, und also das kann ich dann am Schluss auch nicht ganz auflösen, obwohl nachher nochmal ein schöner Gedanke, gerade zu dem ersten Lied, das wir gehört haben, sich damit verbindet, zu dem Keep Alive, zu der Gruppe, die da gesungen hat und der Gründung von Israel. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und trotzdem traue ich mich nicht sicher zu sagen, das ist's. Wir haben im Theologiestudium oder eher noch im theologischen Seminar oft gelernt, dass die Propheten in mehreren Ebenen sprechen. Dass es da eine Verheißung in der konkreten Situation gibt, eine, die darüber hinausschaut, mittelfristig, und dann vielleicht noch etwas, das gar bis in die Ewigkeit mit hineinreicht. Und so ähnlich scheint es mir hier auch zu sein. Aber das sind halt unsere Versuche, uns das greifbar zu machen. Was man aber immer da drin findet, das ist so die Art Gottes. Wie er mit Menschen, wie er mit seinem Volk, wie er mit seiner Gemeinde, mit seinen Kindern umgeht. Und da lädt er ein, auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser, geht los, auch ohne Geld, kommt und nehmt. Im Römerbrief habt ihr gelesen, das Angebot gilt für die Griechen und für die Juden. Gleichermaßen. Es ist genug für alle da. Es ist nicht begrenzt. Und wenn die einen gehabt haben, dann reicht es nicht mehr für die anderen, sodass man irgendwie eine Auswahl treffen müsste. Nur die einen könnten davon Anteil haben und die anderen nicht. Wie wir das ja oft haben. Ne? Wir haben hier gerade eine Zeit, in der das Essen, die Lebensmittel tatsächlich immer teurer werden. Das ist ja eigentlich immer so, dass sie teurer werden. Aber normalerweise geht es auch gleichmäßig mit der Lohnentwicklung somit. Jetzt merken wir, die Lebensmittel werden schneller teurer, als die Löhne steigen. Es ist also teurer einzukaufen. Das Geld reicht nicht mehr ganz so weit. Man muss an der einen oder anderen Stelle nochmal überlegen, kaufe ich das oder kaufe ich es nicht? Inflation nennen wir das. Also wir wissen das schon, wie das ist, dass man sich überlegt, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Nehme ich lieber das oder das, wie entscheide ich mich? Aber an dieser Stelle sagt Gott, hier muss sich keiner Gedanken machen. Das, was ich anbiete, da kann jeder zugreifen, egal wo er steht. Es kommt nicht darauf an, was man jetzt schon hat oder was man noch sparen muss, sondern das Angebot gilt allen. Und es ist genug da. Und so ist es eben mit Wirtschaftsgütern, von denen der Markt gesättigt ist, mit denen kann man nicht viel Geld machen. Da gibt es keine Verteilungskämpfe, wenn genug da ist. Immer wenn knappe Ressourcen sind, dann steigt der Preis. Aber wenn es genug hat, und da beruhigt Gott und sagt, hier muss man nicht unnötig Geld ausgeben. Hier muss man nicht unnötig Punkte sammeln. Zu mir darf man erst einmal einfach kommen. Man muss keine Vorbedingungen erfüllen. Und es geht nicht zu wie bei Räubers, sonst ist genug da. Vielleicht kennt jemand das Kinderbuch, nicht wie bei Räubers. Da wird gleichnishaft erzählt, wie ein Kind bei einer Räuberfamilie aufwächst und dann ins Schloss zum König kommt, ne, also dann in Gottes Familie, und dann sich erstmal daran gewöhnen muss, dass man bei Tisch nicht schauen muss, dass man zuerst mal sich noch die Taschen vollstopft und zuerst möglichst viel bekommt, damit es auch reicht, weil jeder für sich schaut, sondern es darf feststellen, ach, wenn der Tisch gedeckt ist, dann ist genug für alle. Ich lebe nicht mehr wie bei Räubers, sondern das, was Gott gibt, ist reichlich, ist in Fülle da. Da kann ich nehmen und ich muss keine Angst haben, dass es ausgeht. Und dann wird deutlich, hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden, dass wir merken, aha, da ist also schon etwas. Wenn wir über das Geld reden, dann meinen wir ja das Brot, das auf dem Markt zur Verfügung ist. Gott redet jetzt von der Seele, die satt werden soll. Hier soll etwas gestillt werden. Und dann merken wir tatsächlich, ja, das können wir nachvollziehen, das, was die Seele satt macht, ist oft gar nicht mit Geld zu bezahlen, sondern da ist eine andere Währung, da geht es um andere Dinge. Und so lädt Gott weiter ein, oder Jesaja im Namen Gottes, kommt zu mir, sperrt die Ohren auf, hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt. Er wird ihr Fürst und Anführer sein. Ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die dich nicht kannten, werden um des Herrn eures Gottes willen eilends zu dir kommen, weil der Heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Und das, was jetzt hier mit dem ewigen Bund gemeint ist, das ist so etwas, das ich schwer einzusortieren fand. Wovon redet Jesaja hier? Redet er davon, dass die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück in ihr Land kommen werden? Das ist ja geschehen. Redet er von Jesus, ein sichtbares, ewiges Zeichen, der die Menschen aus allen Völkern nach Jerusalem hingezogen hat. Wie wir das heute sehen in einer Gemeinde, die global verteilt ist. Oder wie jetzt in dem Lied, das wir am Anfang gesehen haben, dass Juden aus aller Welt nach Israel kommen. Und ist das vielleicht auch Teil dieser Verheißung? Und die haben, also diese A Cappella-Band von Juden, die haben das ja genauso aufgegriffen und verstanden und sagen, schaut mal, 2000 Jahre waren wir weg aus diesem Land, jetzt leben wir wieder hier. Ist das nicht ein Wunder vor Gott, vor der Menschheit? Ist das nicht ein Zeichen? Und wir haben es auch so mit unterstrichen jetzt heute Morgen im Gottesdienst mitgesagt. Und die würden Jesaja 55 lesen und sagen, genau das ist passiert, genau das besingen wir. Das ist unser Thema, Gott macht das zum Zeichen. Und doch scheue ich mich zu sagen, das oder das oder das ist es, weil immer auch etwas offen bleibt. Denn der Staat Israel, ob der ein ewiges Zeichen ist, da würde ich sagen, das ist noch nicht ausgemacht. Hoffen dürfen wir das, Zuversicht dürfen wir haben. Aber das erste Mal sind die Juden nach von Babylon zurückgekehrt, waren Jahrhunderte wieder in ihrem Land mit großen Schwierigkeiten, immer wieder. Und dann kam diese Zerstreuung über die ganze Welt und jetzt ist wieder ein Neuanfang gemacht. Es ist schon etwas Geheimnisvolles, Wunderbares, Faszinierendes um das Volk Israel. Und wenn wir das Wort Gottes lesen und es lieben, dann staunen wir. Da kommt auch ein bisschen Ehrfurcht mit hinein. Und gerade unsere Generation und die vor uns, die das so miterlebt haben, wie das entstanden ist wieder, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und fasziniert mich auch bis heute, dass Israel so wieder als Staat existieren kann. Es ist ein Zeichen in dieser Welt. Und trotzdem ist es Teil dieser Welt, ist nicht himmlisch. Und an dem, wie das Leben dort geht und wie die Diskussionen und Konflikte sind und wie die Kapitäne das Schiff steuern. Und da war ja beim Lesen schon die kleine Einschränkung aus ihrer Sicht. So, man kann da ganz unterschiedlich mit draufschauen, was da gerade geschieht. Nicht alles ist da einfach himmlisch. Nicht alles ist da auf Ewigkeit angelegt. Deswegen neige ich dazu, das eher hier bei Jesus zu verankern, dass Jesus und sein Kommen in diese Welt und die weltweite Gemeinde eher die Erfüllung dieser Verheißung ist. Aber vielleicht ist da auch noch etwas offen, das wir einfach noch nicht sehen. Ich will es auch gar nicht lösen, sondern meine Entdeckung war dann mit den Worten, die ich jetzt nochmal gelb markiert habe. Als ich das so auf mich habe wirken lassen und meine Gedanken sortiert habe, da ist mir das aufgefallen. Komm zu mir, sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und dann kehrt um, lasst euch auf meine Wege ein. Das war ja mein Aha-Erlebnis. Gott bietet konkrete Gedanken, Gott bietet konkrete Wege an. Und worauf es ihm ankommt, ist, dass wir das hören und dann auch danach handeln, dass wir das hören und tun. Jetzt nehme ich nochmal Bezug auf eure Bibelgesprächsgruppe. Ich weiß gar nicht, wer alles mit drin ist und da gedanklich sozusagen mit unterwegs ist. Aber Paulus und dann nachher Martin Luther, der sich ja ganz stark auf Paulus bezieht in seiner Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, die haben uns das ganz, ganz tief, also uns evangelischen Christen, ganz tief eingeprägt. Es kommt nicht auf unser Tun an, sondern auf die Gnade Gottes. Alles Wichtige tut Gott und nicht wir. Das letzte Lied, das wir gesungen haben, geht es auch so ein bisschen in die Richtung. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Gott, du allein, du hast den Sieg. Also ich bete und bin still und du führst die Kämpfe. Da habe ich zunehmend mehr Schwierigkeiten damit. Auch mit dem Martin Luther, nicht mit dem Paulus, aber mit dieser Interpretation an dieser Stelle. Weil ich den Eindruck habe, dass wir das tun, ein bisschen zu wenig wertgeschätzt haben. Wie das manchmal so ist. Es gibt Situationen, in denen man das Pendel, irgendwie, weil es so weit in eine Richtung ausgeschlagen ist, muss man die andere Seite stärker betonen. Aber dann pendelt es halt auf die andere Seite wieder zurück und dann wird was anderes wieder überbetont. Und in evangelischer Tradition, in der Abwehr von der von der Werksgerechtigkeit. Also ich könnte Gott bezahlen mit meinen Taten, hat man die Taten ganz klein gemacht. Natürlich hat Luther auch überall zu guten Taten aufgerufen. Hat er immer gesagt, aus der Freiheit des Christenmenschen erwächst dann das Tun. Und wir haben das auch immer gesagt. Und trotzdem ist das immer wieder auch schwierig. Und geht da oft der Kampf darum. Was Gott möchte, ist, dass wir zuhören, dass wir hinschauen und dass wir dann umkehren. Und umkehren meint, dass wir das, was er sagt, dann auch tun. Das ist mein Aha-Erlebnis gewesen, nicht im Sinne von, aha, Gott will, dass wir tun, was er sagt, sondern, ach, das finde ich hier auch wieder. Genauso wie ich es an so vielen Stellen in der Bibel entdecken kann. Jesus zum Beispiel, ne, mit der Bergpredigt, das wäre ja so ein Beispiel, wenn man fragt, was hat denn Gott für Gedanken, die er offenbart, die so anders sind als unsere? Dann könnte man zum Beispiel an die Bergpredigt denken, was Jesus dort ausbreitet, Gottes Gedanken. Und dann sagt er am Schluss, es reicht nicht, sich das nur anzuhören oder das zu lesen, sondern auf sicheren Felsen gebaut hat nur der, der das hört und tut. Wer nur Herr, Herr sagt, aber meinem Vater nicht gehorcht, der hat gar keinen Anteil am Himmelreich. Es kommt darauf an, dass man das auch tut. Und erst dort wird es Wirklichkeit. Und das kann man auch bei Paulus nachlesen, ich glaube auch im Römerbrief. Und deswegen kommt ja dann auch nach den theologischen Gedanken, Kapitel 1 bis 11, dann ab Vers 12, der ganze praktische Teil. Und wie wirkt sich das jetzt aus? Wie kommt man denn nun ins Tun mit hinein? Nachdem das lange Ringen beschrieben war, warum das so schwierig ist, was uns davon abhält. Das Gute kenne ich ja, ich will es ja auch tun und oft gelingt es mir nicht. Und da ist das Geheimnis mit drin. Jetzt bei Endres und Hauser ist so, eben, ich habe nur zugehört. Ne? Allermeistens ging es um SAP und Transaktionen und Fertigungsaufträge und dergleichen mehr. Aber es ging immer so eine Woche rum und die haben mich immer so verteilt, ne? Immer 2 Stunden mit dem Mitarbeiter, dann 2 Stunden mit dem und dann bin ich immer so rumgewandert. Und irgendwann war bei allen auch manchmal so ein kleiner Erschöpfungsstatus. Ne? Dann, beziehungsweise, was soll man einem zeigen? Ne? Also wenn man nur eine Woche Zeit hat oder nur 2 Stunden, wie tief kommt man da? Und dann geht es manchmal ins Erzählen hinein über die Firmengeschichte, aber dann auch über die Lebensgeschichten. Und so habe ich auch in dieser Woche oder in den letzten Wochen Einblicke in Lebensgeschichten, in Berufsgeschichten mitgehört. Und diese Woche war es eine Frau, die einen tollen Job dort hatte, war Einkäuferin. Und ich habe jetzt gelernt, es gibt operative Einkäufer und wie heißen die anderen? Strategische, Dankeschön, genau, die strategischen Einkäufer. Und die strategischen, die haben dann mehr als Fulltime, die haben wirklich so einen Fulltime-Job. Ne? Das ist einer, der schließt irgendwie nicht ab, zumindest war es bei ihr so. Ist ja manchmal auch so eine Typsache, was man noch alles so mitnimmt. Und dann muss man wegen der Zeitverschiebung, weil das ja dann global ist, dann irgendwie auch abends oder früh morgens erreichbar sein. Und sie ist auch um die Welt gereist, um Lieferanten oder Kunden, ne, Lieferanten zu besuchen und so weiter. Also hat da also für sich befriedigendes, tolles Arbeitsleben gehabt und schon viel gesehen und ist dann Mutter geworden. Und hat dann nach einer Babypause versucht, wieder da einzusteigen und hat gemerkt, dass er an ihre Grenzen stößt, dass das nicht mehr so geht. Und hat es erst versucht und ist dann in einen Burnout mit reingelaufen oder mindestens ganz kurz davor. Und hat dann für sich die Reißleine gezogen und nochmal sortiert, wie soll ich es machen? Und hat beschlossen, ich will die Zeit mit und für die Kinder auch haben. Und das passt aber mit dem Job, den ich bis jetzt habe, nicht mehr zusammen. Und dann ist sie, ich sage mal so, einen Schritt zurückgetreten und von dem strategischen Einkauf in den operativen. Da habe ich sie jetzt kennengelernt und deshalb, das war mein Bereich, den ich kennengelernt habe die letzte Woche. Und ist jetzt da, schien mir ganz glücklich unterwegs, weil ich sagen kann, jetzt habe ich meine Arbeitszeit und danach habe ich es beendet, ich habe meine Aufgaben erledigt und ich nehme sie nicht mehr mit nach Hause und habe jetzt die Zeit, mich entsprechend nochmal um die Kinder zu kümmern. Sie hat es auch so nett gesagt, ich habe ja die Welt schon gesehen, oder mein Mann hat die Welt ja schon gesehen und so. Sie ist also jetzt etwas über 40, sagt sie, das war nett, weil ich bin ja etwas über 50 und da sitzt sie mit etwas über 40 da und sagt, naja, man hat ja die Welt schon gesehen und schon viel erlebt und dann ist ja auch nicht mehr so wild und wichtig. So sind die Lebensgeschichten halt dann ganz unterschiedlich. Was ich sagen will, oder warum ich es mit reinbringe, ist, sie hat eine Bekehrung durchlebt. Nicht eine Bekehrung zu Gott, aber sie ist an Grenzen gestoßen, gemerkt, der Weg, den ich gehe, ist kein guter. Und hat das erkannt und hat einen Weg gesucht, der zum Leben führt, für sich und für die Kinder oder die Familie. Und hat diesen Weg eingeschlagen. Jetzt ist das völlig unabhängig von Gott passiert, jedenfalls meines Wissens. Das war kein Thema in unserem Gespräch. Und ich habe es trotzdem als Beispiel mit reingenommen, weil ich glaube, die Gedanken Gottes, die offenbar sind, sind oft auch gar nicht so schwer zu verstehen. Das heißt ganz oft, lass doch das los, was dich unglücklich macht oder dich ins Unglück führt. Lass doch das los, was Leid verursacht. Geh doch nicht den Weg der Lüge oder der Gewalt oder des Betrügens weiter, sondern lass das los und komm wieder ins Licht. Geh den aufrechten Weg. Geh den Weg, der nicht über deine Kapazitäten, auch nicht über die Kapazitäten deiner Familie drüber rausgeht oder deiner Kollegen oder so. Lass doch das, was zerstörerisch ist, und tu das, was das Leben aufbaut. Tatsächlich kann man solche Gedanken in Ratgebern lesen, kann man von Ärzten und Therapeuten hören oder einfach von guten Freunden und man kann sich diese Gedanken auch selber machen. Weil das ja Lebensgrundlage ist. Nicht, das ist Weisheitsliteratur. Das sind weisheitliche Gedanken. Die kann eigentlich jeder Mensch entdecken, da muss man nicht gläubig dafür sein. Dass es besser ist, im Frieden zu leben als im Krieg. Dass es besser ist, offen und ehrlich zu sein, als mit Lüge und Täuschung zu agieren. Dass man mit Vertrauen etwas aufbauen kann, das auch nachhaltig bleibt. Und dass Dinge, die auf Lügen und Täuschung berühren, dass die schnell wieder zusammenbrechen werden. Oder dass sie, damit man sie erhält, dann mit viel Druck und immer mehr Druck aufrechterhalten werden müssen. Das ist ja zum Beispiel jetzt das Bild, das politisch von Russland gemalt wird. So wie wir es verständlich erklärt, also wie man es uns erklärt in den Nachrichten, da ist ein System, das aus unserer Sicht nicht auf Wahrheit beruht. Aber warum machen die Leute da alle mit? Ne? Weil da Druck aufgebaut wird und es immer größer wird und die Gewalt immer größer und man schaut hin und staut und ist froh, dass man nicht Teil davon ist, dass man nicht in so einem System irgendwie mit zurechtkommen muss. Man hat trotzdem immer Zweifel, ob man letztlich alles versteht, was da drin ist. Aber das leuchtet uns schon ein. Mit Gewalt kann man schon Dinge erreichen, aber ist das gut? Oder auch die ganze Frage vom Klimaschutz. Wie macht man das gut? Wie kriegen wir das hin miteinander? Jetzt haben wir eine Regierung, die da also wirklich ganz ernsthaft sich darum bemüht, die Dinge umzusetzen. Aber dann knirscht es und ist überall. Und man fragt, machen Sie es gut? Machen wir es gut miteinander? Und dann streitet es so, ja, wir wollen die Schöpfung ehren, wir wollen sie bewahren, wir müssen das Klima auch schützen, so gut wir können, aber wie machen wir es konkret? Und dieser Zwiespalt, den wir aus dem Politischen und Gesellschaftlichen kennen, den finden wir auch im Umgang mit dem Wort Gottes. Dass wir sagen, ja natürlich wollen wir Gott gehorchen, natürlich soll sein Wort unser Maßstab sein, natürlich wollen wir tun, was Gott sagt. Aber immer dann, wenn es konkret wird, dann knirscht es auch, dann wird es schwierig, dann reibt sich das mit unseren Verhaltensmustern, mit unserer Familie, mit den Kollegen, mit den Maßstäben, die da sind. Und dann kommen wir in Widerstände mit hinein. Wie lösen wir das? Und ich habe, als ich in einer Situation, in der ich depressiv war und einen Klinikaufenthalt hatte, da hatte ich einen wunderbaren Satz gehört. Also da hat die Therapeutin uns versucht, es so mitzugeben. Irgendwann kommt man innerlich an so einen Punkt, da muss man sich fragen, oder da muss man nach der inneren Stimme sozusagen, also was treibt mich da im Innersten an? Wer ist mein innerer Coach? Wer treibt mich oder bremst mich oder wer coacht mich da innerlich? Und gerade dann, wenn das Leben nicht funktioniert, dann hat es oft etwas mit diesem inneren Coach zu tun. Damit kann man auch nicht alles erklären, aber da kommt es für mich jetzt wieder mit Gott zusammen. Weil was gut ist für den Menschen, das haben die Menschen auch ohne Gott zu allen Zeiten entdeckt. Was gut tut und angenehm ist, was erfolgreich ist. Die Frage ist nur, warum bleiben sie nicht dabei? Warum geht es dann doch immer wieder die andere Richtung? Warum sagt Paulus diesen Satz, das Gute erkenne ich wohl, aber es gelingt mir nicht. Also das Gesetz will das Gute und ich will das Gesetz tun, aber ich schaffe es nicht. Wer erlöst mich denn daraus? Und als diese Therapeutin, war ja, soweit ich verstanden habe, auch keine Christin, der sagte, man braucht so einen inneren Coach. Und viele haben so einen, der haut einem auf die Finger oder der tadelt einen, der macht einen schlecht oder wie auch immer. Da dachte ich, ja, und wie gut ist das? Und wie wichtig und wunderbar ist das, wenn Gott mein innerer Coach sein darf. Wenn ich sage, ich höre Gott zu und ich handle nach dem, was er mir sagt. Das ist nicht Äußerlichkeit, sondern da geht es um das, was in meinem Herzen innen drin passiert. Und wenn das gelingen darf, wenn Gott mein innerer Coach sein darf, dann werden seine Gedanken immer mehr zu meinen. Dann verstehe ich seine Wege besser und kann sie gehen. Jetzt sind die konkreten Wege immer total vielfältig, was man jeweils zu tun hat. Ich bin heute ganz knapp gekommen. Das hat wahrscheinlich mit meiner eigenen Organisation zu tun. Ich werde aber heute ganz knapp gehen. Also ich nehme nicht viel Zeit hinterher. Also das ist ein unglücklicher Auftritt dann heute. Und das hat aber was mit zu tun, weil Gott mir was aufs Herz gelegt hat, noch einen Besuch zu machen. Und ich muss später noch meine Kinder abholen. Und damit ich das schaffe, noch einen kleinen Besuch zu machen, bevor ich meine Kinder abhole, kann ich mir nachher nicht zu viel Zeit nehmen. Und das ist mir jetzt wieder wichtig geworden. Da könnte ich schnell sagen, die Gemeinde ist wichtig und meine Kinder sind wichtig und sind sie ja natürlich auch. Und der Besuch könnte so leicht hinten runterfallen. Und ich weiß gar nicht, ob der erfolgreich sein wird. Das ist ein schwieriger Besuch. Ich weiß gar nicht, ob er was bringen wird oder ob ich eher störe. Aber es ist ein Mensch, der, ich hatte mal Depressionen, es ist ein Mensch, der heute in Depression ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da was erreichen kann. Aber Gott legt es mir aufs Herz. Und ich dachte, genau, ich will ins Tun kommen. Was Gott da tut, weiß ich noch gar nicht. Aber ich nehme eine Verheißung mit. Und jetzt schauen wir uns den Rest an. Jetzt bin ich da, ich glaube, ich habe nicht mehr weitergemacht hier. Aber es ist einfach der Bibeltext. Genau, mein zweiter Aha-Erlebnis, wir sollen Gottes konkrete Wege tatsächlich gehen. So habe ich es formuliert, aber genau, man muss ja dann immer was schreiben, wenn man mal anfängt. Also, das ist dann als Gedächtnisstütze. So, wo sind wir denn? Jetzt geht's. Nein, haben wir noch nicht. Drücke ich auf die richtige. Oh, jawohl, hier will ich hin. Genau, hier will ich hin. Genau, das ist der Schluss vom Kapitel. Also zwei Verse danach kommen noch. Das ist nochmal ein ganz schönes Bild. Und da taucht jetzt eine Verheißung auf. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. Und so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Und mein Aha-Erlebnis damit verbunden ist, dass so funktioniert das mit Gottes Wort. Er redet und sucht Menschen, die ihm zuhören. Und indem wir zuhören und tun, was er sagt, vollzieht sich das, was Gott möchte. Nicht? Das ist dieses Geheimnisvolle, er tut das mit uns. Unser Tun ist nicht der Beweis, dass wir würdig sind, oder der Eintritt, damit Gott uns gnädig sein kann, ist keine Bezahlung, sondern unser Tun ist unser Inanspruchnehmen von Anteil haben. Denn Gott ist einer, der etwas tut. Und unser Tun ist, dass, ja, ich bin dabei. Wenn wir erlöst werden, wenn wir umkehren, wenn wir gläubig werden, dann sagen wir, Gott, ich mache bei dir mit, bin Teil deines Teams. Und dann geht es immer um praktische Dinge. Dann gibt es was zu tun. Und da führt er uns mit hinein. Und so wie hier das gesagt ist, dann ist dieses schöne Bild, ne, Regen und Schnee fallen von Himmel, bewässern die Erde. Auch das ist ja jetzt ein Thema in unserer mit den Wetterphänomenen und der Frage, was hängt mit Klimawandel oder nicht zusammen. Trockenheit, genügend Wasser. Jetzt haben wir einen wunderbaren Frühling mit viel Feuchtigkeit und freuen uns da regelmäßig dran. Jedenfalls nach den trockenen Zeiten fühlt sich das irgendwie erleichternd an. Auch wenn, ja genau, kompliziert ist immer mit dem Wasser und dem Regen. Aber der Gedanke hier ist, so ist Gottes Wort. Es wird geredet und es geschieht etwas. Aber es geschieht durch unser Hören und indem wir es umsetzen. Denn Gott sagt, folge mir nach. Er sagt zu mir, tu dies, tu das. Und wenn wir zuhören, geschieht es. Und was geschieht? Das sind dann die letzten Verse. Und ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen. Und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen. Wo Nesseln wucherten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird. Na, und als ich in die tiefere Beschäftigung rein bin, war das auch wieder sowas, wo ich mich gefragt habe, was meint denn der Prophet da jetzt ganz genau? Worum geht es denn jetzt konkret? Ist das die Rückkehr aus Babylon in das Heimatland? Ist das eine Verheißung auf die Ewigkeit hin? Oder wie jetzt die Band, die A Cappella-Band, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die saßen da auf den Hügeln und haben gesungen, Gott hat uns nach Hause geführt. Die lesen das und singen und sagen, guckt, das vollzieht sich gerade, wir sitzen hier und singen auf diesen Hügeln. Also wir haben sie sogar noch im Film sozusagen gesehen, genau da, das ist die Erfüllung dieser Worte. Aber ist es das so ganz genau? Ich weiß es nicht, bleibt da am Schluss übrig, was es genau ist. Aber was ich verstehe ist, wenn ich Gott zuhöre und wenn ich das tue, was Gott mir aufträgt, dann verwandelt sich dürres Land in Fruchtbares. Dann kommt zu Menschen, die verzweifelt sind, ein Licht der Hoffnung mit hinein. Oder ich hoffe jetzt sozusagen, wenn ich den Menschen besuchen gehe mit der Depression, dass da ein bisschen Licht mit hineinkommt in die Dunkelheit. Ob mir das heute gelingen wird, weiß ich gar nicht. Aber wenn ich es nicht tue, werde ich es auch nicht erleben. Aber wo ich im Tun bin, wo ich mich von Gott führen lasse, wo ich sage, Gott, das ist mir wichtig, dass du mir zeigst, was ich tue, dass ich mich verändere, dass ich mich entwickle, dass ich mich meinen inneren Stimmen stelle, also Stimmen im Sinne von, was prägt mich, was sind so meine Glaubenssätze, ne? Das ist ja immer wieder so was prägt mich so von ganz tief, was ist mein innerer Coach? Und wenn ich dich meinen inneren Coach sein lasse, dann werde ich erblühen, aber eigentlich werden andere erblühen erst einmal. Das ist ja das Faszinierende. Es geht gar nicht um mich, stelle ich dann fest. Ne? Ein anderer Vers, der mich auch immer, also ganz früh in meinem Teenager-Christsein schon bewegt hat von Jesus, war, dass er seinen Jüngern sagt, wenn ihr versucht, die Welt zu gewinnen und sie festzuhalten, dann werdet ihr sie am Ende verlieren. Aber wenn ihr bereit seid, sie loszulassen um meinetwillen, dann könnt ihr sie gewinnen. Und das habe ich den Eindruck, das ist hier so in wunderbarer, schöner Sprache beschrieben. Und mein letztes Aha-Erlebnis ist dann eben die Verheißung, das, was wir tun im Namen Gottes, das lässt Menschen erblühen. Und das bin nicht zuerst ich, sondern das sind andere Menschen, die da erblühen. Und ich werde aber dann in aller Regel auch feststellen, ach, mich macht es auch satt, meine Seele ist da auch befriedigt, mein Durst wird auch gelöscht, obwohl ich doch eigentlich mich von Gott zu anderen hingehen lasse. Und die Schwierigkeit ist die, dass man halt erst loslassen muss. und Gott vertrauen, dass die Wege, die er mir sagt, dass die schon Gutes bewirken werden. Auch gerade dann, wenn ich unsicher bin, ob es dann auch für mich noch reichen wird. Aber Gott sagt, schau, ist nicht wie bei Räubers. Du kommst nicht zu kurz. Du kannst jetzt loslassen und das tun, was ich dir sage. Es wird dem Menschen Segen sein. Du wirst ein Segen sein für den Menschen. Und in aller Regel werden wir auch selber erleben, wie wir dadurch gesegnet werden. So, viele Worte um ein paar kurze Gedanken. Und genau, keine ganz schwerwiegenden neuen Erkenntnisse, aber so ein Aha-Erlebnis. Ne? Jetzt haben gestern die Bayern verloren. Und ich musste wieder dran denken, also Fußball kann wahnsinnig kompliziert sein. Und der Thomas Tuchel hat einen schönen Satz gesagt, ich weiß, was meiner Mannschaft fehlt, oder ich kann erklären, was meiner Mannschaft fehlt, aber ich kann nicht erklären, warum. Das fand ich ja einen schönen Satz, den er mit gesagt hat. Und was man beim Fußball immer so oft sehen kann, ist, es gibt raffinierte Techniken und Taktiken und Konstellationen und immer weitere Optimierung. Aber wenn es schwierig wird, dann lernen wir immer wieder mit den Basics. Und so habe ich den Eindruck, ist mit dem Bibellesen und mit dem Gottvertrauen auch. Es ist schon gut, tiefer in die Bibel einzusteigen, Systeme zu begreifen, Zusammenhänge zu verstehen, aber in den schwierigen Dingen oder in schwierigen Situationen greifen die einfachen Dinge. Ich will lernen, Gott zuzuhören und das zu tun, was er mir aufträgt. Das führt zum Leben hin. Und umgekehrt ist das auch ein kleines Kriterium. Bin ich denn eigentlich unterwegs mit Gottes Gedanken? Bin ich eigentlich auf seinen Wegen unterwegs? Das kann ich bejahen, wenn ich sehe, ich und mein Umfeld werden lebendiger. Wenn das nicht so ist, wenn ich verwelke, wenn um mich herum die Leute nervös sind, Schwierigkeiten mit mir haben, dann darf ich auch fragen, mit welchen Gedanken und Wegen bin ich eigentlich gerade unterwegs. Die Verheißung Gottes ist, dass er lebendig macht, dass er zum Blühen bringt. Damit schließe ich jetzt. Genau. Darf ich noch beten? An der Stelle jetzt. Gott, du meinst es gut mit uns. Das müssen wir wissen, dass wir dir vertrauen können. Auch dann, wenn du uns herausfordernde Dinge sagst, ob du uns auf die Nächsten- und Feindesliebe hinweist oder auf eine größere oder einfach auf Großzügigkeit und Gastfreundschaft hin oder auf unseren Einsatz für die Schöpfung oder für Gerechtigkeit oder einfach dahin, dass wir uns vielleicht eigenen Lebenslügen stellen und was verändern. Die Welt ist so groß und unsere Leben sind so bunt und verschieden. Man kann es nicht einfach übertragen. Aber wenn wir verstehen, dass du es gut mit uns meinst, dann können wir uns dir öffnen und dir vertrauen und von dir lernen, wie wir Wege gehen können und etwas tun können, das das Leben weckt und fördert und zum Blühen bringt. Das wünschen wir uns tatsächlich ganz oft für uns selbst und das wünschen wir uns für andere. Und so will ich dich bitten, dass du Segen und deine Hand über uns hältst und uns bereit machst, dass wir loslassen und dir vertrauen und ein Segen für andere sein dürfen. Gebrauch du uns. Amen.